Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Ja, hä? Das ist ja gar nicht der Matthias Scherf, der heute hier den Podcast eröffnen darf. Das bin nämlich ich, Julian Schildheuer, heute in Vertretung dabei für Matthias Scherf. Der hat mal einen wohlverdienten Urlaub, aber das Wichtigste, Michael Schulz, ist auch am Start. Moin Michael.
Ja, hallo, grüße dich, Julian. Ja, also herzlich willkommen in unserer Runde, praktisch ja dein erster Einsatz.
Richtig. Ja. Danke, danke.
Ja, und du wirst ja schon machen. Ne? Ich meine, wen musst du vertreten? Ey? Matthias Scherf, ja, den Unglücksraben.
Ja.
Der durch sein Fehlen die Niederlage eingeleitet hat wieder mal. Ne?
Ja, aber gleichzeitig wäre das ja auch für mich ein schlechter Einstand, wenn ich jetzt der bin, der dann auch noch ausgerechnet im Derby die Niederlage zu verantworten hat.
Nein, mach dir keine Sorgen. Ne? Also ich muss dazu sagen, wir kennen uns ja im Grunde nur mal vom Sehen gesprochen, aber noch nicht groß.
Nee, bislang
ja,
nicht.
Also nein, also von der Redaktion. Aber du bist ja Fußballfachmann, habe ich gehört, und von daher, also wird es kein größeres Problem geben, glaube ich.
Ja,
das Problem liegt.
Ja.
Ja, was wolltest du sagen?
Fachmann weiß ich nicht, ich darf ein paar Spiele kommentieren, aber das war's.
Naja, gut, also Spiele kommentieren, da ist man schon Fachmann, also da gibt's ja nichts. Ne? Ja, das Problem liegt eher wieder auf meiner Seite. Ich muss sagen, wir zeichnen ja wieder auf, das ist ja leider auch der Fall wieder. Ich konnte nicht ins Studio kommen. Ich bin immer noch irgendwie angeschlagen, hab Husten und alles von diesem blöden Corona-Ding. Dann verliert auch noch der BVB gegen Chelsea.
Oh Mann.
Dann ist das Wetter auch noch scheiße. Und dann ging eben gerade auch noch überall dieser Alarm los. Überall in meiner Bude klingelte es, rumorte es und vibrierte es an meinem Handgelenk. Ja, also das war, also jetzt bin ich erstmal bedient.
Ja, hier aber auch in der Redaktion. Also überall hat es getutet und vibriert.
Irgendwie eine Scheißwoche, ne? Nach diesem Spiel da gegen Chelsea.
Ja, lass uns doch da mal erstmal einsteigen. Ja. Also Dortmund verliert 0-2 in London gegen Chelsea. War ein super bitteres Ding, ne? Wie hast du denn diese beiden kniffligen Szenen gesehen? Einmal das Handspiel von Wolf, was sagst du dazu?
Ja, gut, also das kann man unter Umständen, nach den heutigen Regeln, kann man es wohl geben. Aber ich bin der Meinung, man hätte es nicht, also die, oder ich würde mal so sagen, ich würde eher 80-20 sagen, dass es nicht geben muss. Ja, zumal ich habe auch keine unnormale Bewegung der Hand gesehen oder eine Verbreiterung der Körperoberfläche. Der hat sich weggedreht und da ist die Hand nun mal irgendwie, weiß ich, 20 Zentimeter vom Körper weg. Also das ist das Punkt 1. Punkt 2 ist, dass der VAR da an der Stelle auch hätte gar nicht einschreiten müssen, weil der Schiri das eigentlich einwandfrei sehen konnte.
Ja, der stand zwei Meter daneben.
Genau, der stand daneben, der konnte sehen. Also wenn er das nicht gesehen hat, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, dann dringend zum Augenarzt. Insofern hat er es gesehen und für sich ganz klar beurteilt, dass es eine normale Reaktion war. Ja, und genauso hat es sich auch eigentlich dargestellt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist natürlich dann diese Wiederholung. Das ist ja noch ein größerer Skandal, finde ich fast. Ne?
Ja, genau. Also ich weiß auch nicht, wie sollst du denn mittlerweile im Strafraum verteidigen als Abwehrspieler? Wir sehen ja immer, dass die Spieler mit den Armen hinterm Rücken irgendwie dahin laufen. Also ich meine, du kennst das ja noch aus deiner aktiven Zeit wahrscheinlich, im Strafraum zu verteidigen. Du musst ja auch irgendwie die Stabilität halten im Körper.
Zu meiner Zeit haben wir die Hände immer zwischen die beiden großen Zehen getan, damit wir nicht an einer dummen Stelle getroffen werden. Habe ich so gedacht irgendwie mal. Jetzt, ich habe mal echt drüber nachgedacht. Ja, das war eigentlich zu meiner Zeit tatsächlich nie ein Thema. Ich finde dieses hinter den, das hat ja auch abgenommen, dieses die Arme hinter den Rücken verschränken, weil da bist du ja völlig da bist du ja gar nicht mehr normal mobil, ja, wenn da der Gegenspieler aufzieht, ja, und du hast die Arme hinterm Rücken und du musst dann plötzlich doch nochmal, statt einen Ball abzuwehren, nochmal 2 Meter sprinten, kommst gar nicht hinterher. Wie viele Situationen hat es da gegeben, ja, wo diese hinterm Arm-Aktion dann eher zu Toren geführt hat, als normal reinzuspringen. Aber nochmal, es ist ja, das Programm heißt ja ganz klar, ja, Verbreiterung der Körperoberfläche oder aktive Bewegung zum Ball. Und die hat definitiv nicht stattgefunden. Also da gibt's keine Diskussion drüber. Klar, ich meine, er hat ihn am Arm getroffen. Aber ja, also dieses Thema ist einfach ganz schrecklich. Und das Schlimmste ist ja immer, dass es so oft passiert,
ja,
in so wichtigen Spielen. Ja, ich habe das Gefühl, dass diese Drecksituationen immer dann auftreten, wenn es wirklich um alles oder nichts geht.
Und das Ding ist, wenn du siehst, der Schiedsrichter geht raus und guckt sich die Bilder nochmal an, dann sieht er es auch nochmal in Zeitlupe. Natürlich sieht das dann mehr nach Handspiel aus. Also wenn du siehst, im Spiel mit voller Wucht kommt dieses Ding aus einem knappen Meter Entfernung gegen den Arm. Der Arm schlackert sogar weg. Wolf versucht sich so ein bisschen wegzudrehen. Da siehst du, da ist keine Intention dahinter. Und dann geht er aber raus, dann guckt er sich das langsam auf dem Screen draußen an und natürlich bist du dann ein bisschen so in der Situation, dass du sagst, ja okay, wenn ich jetzt so sehe, dann ist das doch eher ein strafbareres Handspiel, aber ich weiß es nicht.
Aber dem widerspricht ja wieder die Tatsache, dass er es ja im Spiel aus kurzer Distanz einwandfrei gesehen hat. Das war ja auch die Seite, wo er, also das war ja auch seine Blickrichtung, also das war ja auch nicht das Handspiel auf der anderen Seite, sodass er es nicht sehen konnte. Er hat es hundertprozentig gesehen. Und dieser Eindruck, der muss in diesem Fall gelten. Ja, das ist keine klare Fehlentscheidung. Und dieser VAR hat in dem Moment eigentlich da nichts zu sagen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, da bin ich jetzt wieder genau bei dir. Mhm. Er hat es ja so wahrgenommen. Ich meine, er muss ja gesehen haben, dass er den an die Hand gekriegt haben. Und das hat in der Zeitlupe nicht anders ausgesehen als im Spiel. In der normalen Geschwindigkeit, ja. Er hat ihn natürlich an die Hand gekriegt, aber er hat sich weggedreht, hat den Arm nicht rausgestreckt und nichts. Also es tut mir leid. Also da fehlt mir ehrlich gesagt jegliches Verständnis. Gut, vielleicht, wenn es jetzt einen Elfmeter für den BVB gegeben hätte.
Ja, dann sprechen wir da anders drüber, reden, ne?
Aber weiß man nicht. Ja. Da ist ja auch immer so das schwarz-gelbe Auge, guckt da ja vielleicht ein bisschen anders. Nein, aber ganz objektiv betrachtet. Ich meine, das sagen ja auch, es war ja ein riesen Aufriss. Da wurden ja zig Leute und Fachleute befragt und so. Die haben ja im Prinzip alle gesagt, es war Hand. Theoretisch kann man es geben, aber eigentlich war es.
Zumal es war eine Flanke in die Mitte. Natürlich ist es im Strafraum, aber es war eine Flanke in die Mitte, wo dann Süle und Schlotterbeck wahrscheinlich gegen Havertz und Sterling verteidigen. Das heißt, das zu bestrafen mit so einer 75-prozentigen Torchance. Klar, es ist im Strafraum, aber dadurch, dass sogar keine Intention dabei ist, den Ball also abzuwehren.
Die Intention ist wichtig. Ob der jetzt in der Mitte einer freisteht oder nicht, darf natürlich keine Rolle spielen. Ne? Das ist, auch wenn da gar keiner stände und du streckst den Arm raus bei einer Flanke, ist es trotzdem Elfmeter. Das darf keine Rolle spielen.
Aber wenn du dann sagst, okay, das ist so eine 50-50-Entscheidung, dann kannst du es auch mal vielleicht eher für den Abwehrspieler auslegen.
Ja, es war ja nicht 50, also ich finde, es war nicht 50-50. Ja, es war eigentlich, das Einzige war ja, er hat ihn in die Hand gekriegt. Alles andere spricht im Sinne der Regel eigentlich nicht für einen Elfmeter. Nämlich, wie gesagt, die Verbreiterung der Körperoberfläche, ja, und das absichtliche Hingehen zum Ball, was ja beim Wegdrehen, wenn du gar nicht hinguckst, auch gar nicht möglich ist. Ja. Also diese beiden eigentlich entscheidenden Faktoren sind eindeutig zu verneinen in diesem Fall. Ne? Also deswegen, also wie gesagt, du merkst, ich reg mich schon wieder auf.
Ja, ich mich auch.
Also ich muss meinen Blutdruck schon wieder messen. Ey.
Ich konnte gestern auch mir das Bayern-Spiel nicht angucken, weil ich keinen Bock mehr auf Champions League hatte. Aber wir hören mal, was Edin Terzic nach dem Spiel gesagt hat bei Prime Video und dann machen wir das Thema Handspiel auch erstmal zu.
Ich finde, es war eine sehr harte Entscheidung, da Elfmeter zu geben. Also der Ball ist an der Hand, machen wir uns nichts vor, aber aus welcher Distanz der kommt und ob man da die Körperfläche vergrößert hat. Aber viel bitterer ist, dass er dann auch nochmal wiederholt wird.
Richtig, und da sind wir direkt beim zweiten Thema. Also Havertz haut das Ding gegen den aus Dortmunder Sicht linken Pfosten. Und dann sagt der Schiri, oder der Videoassistent sagt, weil der Schiri auf dem Platz hat es nicht so entschieden, wir machen das ganze Ding nochmal. Also das ist auch nochmal super unglaublich. Da habe ich auch jetzt mehrere Meinungen zu gesehen. An sich wohl die richtige Entscheidung, aber nur, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz sie fällt, der Videoassistent darf da eigentlich nicht so richtig eingreifen.
Genau, also das ist der eigentliche Skandal. Wieder beim Handspiel, wie gesagt, er war in der Hand und da hast du halt Ermessensspielraum. Ja. Aber diese zweite Nummer, die finde ich noch viel skandalöser, ehrlich gesagt. Ne? Weil klar, der Regel entsprechend war es nicht, wobei wir da auch gleich nochmal drüber diskutieren können, weil zeig mir mal einen Elfmeter, wo nicht irgendeiner vorher im 16er ist. Ja? Den gibt's fast gar nicht. Und deswegen kommen wir jetzt gleich zu dem entscheidenden Punkt. Und deswegen wurde ja auch ganz klar gesagt, dass ein VAR in so einem Fall eigentlich gar nicht eingreifen darf.
Richtig. Weil sonst müsstest du wahrscheinlich auch jeden Elfmeter wiederholen, gefühlt, weil irgendwer mal einen Zentimeter drin ist. Also wenn man da mit kalibrierten Linien arbeitet oder so, dann siehst du wahrscheinlich, jeder Einzelne ist bei jedem Elfmeter irgendwie mal mit einer Fußspitze drin.
Ja. Gut, also da ist es so, regeltechnisch ist es klar, logisch, ja, wenn der früher im 16er ist und der spielt den Ball, dann muss er wiederholt werden, eigentlich. Aber der Schiri hat es ja, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, der Schiri hat es im Spiel nicht so wahrgenommen. Zu Recht auch übrigens, wie ich finde, weil die Chelsea-Spieler, die waren ja noch 2 Meter vor. Das waren ja die Ersten, die reingelaufen sind. So, Also das war nicht der Fall. Und dann, dass dieser VAR sich eingeschaltet, das ist klar gegen die Regeln. Das ist jetzt keine Fußballregel, aber das ist eine Abspracheregel im Verhalten des VAR. Und das hätte schlichtweg nicht sein dürfen. Das war ein klarer Verstoß des VAR, der sich da eingeschaltet hat. Und das macht ja auch keinen. Und selbst wenn der Schiri sich das danach anguckt, dann muss der sehen, dass.
Hat er ja noch nicht mal. Er hat sich ja noch nicht mal selber angeguckt.
Ja, eben, aber dass der Özcan, der den Ball ja dann wegschießt. Also wenn da jetzt noch ein Chelsea-Spieler gestanden hätte hinter ihm, ja, oder den er weggedrängt hätte, der jetzt dann nicht einschießen hätte können, hätte man vielleicht noch einen Gedanken dran verschwenden können. Aber da war weit und breit kein Spieler von Chelsea.
Ja, richtig,
der stand da mutterseelen allein.
Ja.
Es war überhaupt keine Chance, ein Tor zu erzielen. Ja, also das ist für mich der eigentliche Skandal. Und ja, das ist besonders. Ja, es geht der Blutdruck schon wieder hoch. Ja, das ist echt. Also, ne, also das ist echt. Das war echt eine üble Geschichte.
Ja, also der vollständig halt Kaber. Muss man sagen, also wenn jetzt Özcan irgendeinem Chelsea-Spieler den Weg genommen hätte, direkt wieder einzuschießen, dann darf der VAR eingreifen.
Ja,
allerdings
genau.
Allerdings nicht, wenn du sagst, okay, es ist einfach nur, also es waren ja 3 Chelsea-Spieler und vielleicht 2 Borussen, die da direkt reingelaufen sind, dann,
ja, wobei,
dann wiederholst du es halt einfach nicht, beziehungsweise dann darf der VAR nichts sagen, wenn der Schiri dann sieht, okay, es war so gravierend, es war so viel, wie er da reingelaufen wurde und ich sage jetzt von mir aus auf dem Feld, wir wiederholen das Ding, dann ist es die richtige Entscheidung, nur nicht mit dem Videoassistent.
Ja, wobei ich muss jetzt schon widersprechen, also wenn ich das richtig, ich habe ja auch ganz viele Kommentare, also von Fachleuten, nicht jetzt von irgendwelchen Journalisten, sondern von Schiedsrichter Fachleuten gehört und so weiter. Im Grunde spielt das noch nicht mal eine Rolle, ob da einer gestanden hat, weil es soll so sein, dass der VAR bei dem Hereinlaufen während der Elfmeter ausgeführt, bei dem frühzeitigen Hereinlaufen im Grunde gar nicht sich melden soll. Weil dann müsstest du nochmal im Prinzip jeden Elfer dir angucken. Und um das zu verhindern, hat man das angeblich praktisch auf die Liste dessen gesetzt, was der VAR nicht darf.
Ja. Ja.
Ob da jetzt sogar noch einer gestanden hätte, nicht. In diesem Fall war es ja noch zusätzlich so, dass da keiner gestanden hatte. Das macht die Sache nochmal doppelt so schlimm. Aber so wie ich es verstanden habe, soll da eigentlich gar nicht eingeschritten werden. Außer wenn es jetzt zu ganz grandiosen Verstößen kommt. Aber wie gesagt, es waren ja von beiden Mannschaften da die Hälfte der Spieler im 16er. Ja, also das ist, ja.
Also so wie ich es jetzt gelesen habe, war es zum Beispiel beim Kicker, da sagt der Schiedsrichter-Experte, den Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber er sagt, wenn du früher reinläufst und dann quasi bei der Verhinderung einer klaren Tormöglichkeit einschreitest, dann darf der VAR einschreiten,
nichts. Genau. Gut, das war ja aber nicht der Fall.
Richtig, genau, das war eben nicht der Fall. Und das ist halt das Problem daran. Trotzdem muss der BVB natürlich auch ein bisschen die Schuld bei sich suchen. Nicht so wie Emre Can, der natürlich auch sagt, ja, wir haben ein schwaches Spiel gemacht, aber der ja auch voll auf den Schiri draufgekloppt hat. Die 2 auf der Seite von Chelsea ist die eine Sache, aber vor allem auch die 0 auf Dortmunder Seite ist natürlich, ja, damit kannst du nicht weiterkommen, ne?
Ja, also ich war selten so, wie soll ich sagen, in der Beurteilung eines Ergebnisses so unklar wie bei diesem Spiel. Mhm. Weil, also klar hat der BVB nicht so, wie soll ich sagen, so eine Dominanz gezeigt wie in den letzten Wochen, sage ich mal. Ne? Also vielleicht auch Körpersprache gefühlt, ja, alles gefühlt. Mhm. Also insofern wurde ja auch gesagt, ich glaube, Edin Terzic hat gesagt, ja, also wenn man die beiden Spiele sieht, war Chelsea besser. Gut, gefühlt habe ich das eigentlich auch so, aber man muss natürlich auch sehen, erstmal die Geschichte mit wie habe ich ja schon gesagt, mit den Spielern, die da ausgefallen sind. Ne? Du gehst dann natürlich plötzlich ohne Adeyemi, ohne Moukoko, ohne Riasson, ohne Kobel rein, dann wird dieser Bus aufgehalten, dann kommt die Verletzung von Brandt nach 2 Minuten, das ist ja wirklich ein extrem wichtiger Spieler gewesen in der letzten Zeit. Ne? Dann fallen die Tore kurz vor und kurz nach der Halbzeit. Also da kam jetzt so viel Elend dazu irgendwie, ja, dass ich jetzt gar nicht so enttäuscht bin vom BVB. Und ich habe mir dann, weil ich, wie gesagt, so unklar war, mal die Spieldaten angeguckt. Ja. Mhm. Und da war ich total überrascht. Also entweder haben die sich die falschen Daten erhoben oder was. Aber ich sag mal, ich lese mir mal die 4 wichtigsten Faktoren vor. Torschüsse 13-13. Passquote 74% Chelsea, 80% BVB. Ballbesitz 60% BVB. Zweikampfquote 52% BVB. Also die waren praktisch in allen wichtigen Punkten gleich oder besser als
Chelsea. Ich glaube bei der Passquote und beim Ballbesitz muss man so ein bisschen da auch sehen, dass ab der 70. Minute hat sich Chelsea ja komplett hinten reingestellt und dem BVB quasi das Feld überlassen und dann versucht mit schnellen Dingern in die Spitze noch vielleicht ein drittes draufzusetzen. Also
ja, richtig. Aber es ist nicht so, dass die jetzt so klar überlegen waren, jetzt Chelsea, ne? Wie man das jetzt,
in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall nicht mehr, nee.
Ne? Also das, also man, ja, weiß ich, mein, vielleicht geht es dir auch so, den meisten jetzt sogar mal gedacht, ach, der BVB hätte ein bisschen mehr machen können und so, aber ich meine, du darfst nicht vergessen, das ist ja nicht irgendeine so eine Eiertruppe, ja, das sondern das ist Chelsea, die haben sich mega verstärkt, die sind noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Jetzt haben sie das Wochenende vorher, ich glaube, gegen Tabellenletzten, glaube ich, oder 17. irgendwie mal mit Ach und Krach gewonnen.
Ja, ja, 1-0 gegen Leeds, ne?
Ja, also die haben noch nichts gezeigt, aber sie haben schon besser gespielt und dass die was können, ja, steht ja außer Frage. Ne? Und also es ist ja nicht so, dass du da jetzt sagst, ja, die musst du jetzt mal eben so nebenbei weghauen und dann spielst du mal auswärts.
Nein.
Ne? Also die haben sich da schon, wenn man diese ganzen Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, die so irgendwie nicht gerade positiv sind, ne? Die dir irgendwie auch ein schlechtes Gefühl geben und dann kriegst du kurz vor und kurz nach der Halbzeit das Tor. Und das sind alles Dinge, wenn, ich meine, ich kenne das ja nur aus meiner eigenen Karriere, das sind auch Dinge, weißt du, die kannst du nicht mal eben schnell so wegballern und irgendwann dann kriegst du es auch im Kopf, weißt du, denkst du, oh, alles gegen und so, weißt du, das ist ja mehr so im Unterbewusstsein. Ich meine, du rennst da jetzt nicht übers Spielfeld und denkst über die ganzen Probleme nach, dass der Bus vorher angehalten war, aber ja. Weißt du, was ich meine, ja, es geht ja, irgendwie in den Hinterkopf und du spürst irgendwie, scheiße, es läuft heute nicht.
Ne? Und es kommt halt auch alles zusammen, ne, also du hast sowieso ein Auswärtsspiel, Reisestrapazen, dann wird der Bus aufgehalten, dann einer deiner formstärksten Leute fällt nach 3 Minuten aus, mit Adeyemi ist der Mann, der im Hinspiel für das Tor gesorgt hat, auch nicht dabei, Kobel, dein sicherer Rückhalt, auch wenn Alex Meyer, finde ich, ein Top-Spiel gemacht hat.
Ich wollte gerade sagen, also das ist, aber auch das ist, wollte ich noch, wenn ich das noch mal ganz kurz aufgreifen darf.
Ja,
ne?
Klar.
Also Alex Meyer ist, also Kobel steht ja außer Frage, im Moment ist ja der Top-Torwart. Aber der Alex Meyer hat ja schon gegen Leipzig schon super gehalten und hat ja auch gegen Chelsea super gehalten. Da gibt's ja überhaupt nichts zu diskutieren.
Auf jeden Fall.
Und trotzdem, gerade als Abwehrspieler, ja, da gehst du auch nicht ins Spiel und denkst, oh, jetzt ist der Meyer im Tor. Ne? Nein, das ist alles eine Frage des Unterbewusstseins, ja. Und dann denkst du vielleicht auch so als Abwehrspieler, musst du vielleicht noch ein bisschen mehr müssen aufpassen, dass wir vielleicht noch ein bisschen sicherer stehen oder so. Vielleicht wird dann dein Offensivdrang ein bisschen eingeschränkt. Weißt du, das sind alles so Dinge, die sich im Unterbewusstsein abspielen, ja, die sich so irgendwie auswirken, aber in der Summe dann natürlich schon was ausmachen.
Natürlich.
Ne? Also das ist
und dann
überhaupt keine Kritik an Alex Meyer, um Gottes Willen.
Auf keinen Fall. Nein, also an Alex Meyer richtet sich wahrscheinlich die wenigste Kritik, der kann ja gar nichts machen. Dann wirst du aber auch in den ersten 15 Minuten hinten eingeschnürt, zugepresst, du kommst gar nicht richtig in dein Aufbauspiel und dann gehst du natürlich in den nächsten 75 Minuten weiterhin mit einem schlechten Gefühl, vor allem wenn du dann kurz vor der Pause das erste kassierst, kurz nach der Pause das zweite. Naja, also Borussia Dortmund raus aus der Champions League und das Problem ist, jetzt fallen weitere Leistungsträger aus. Also Kobel und Adeyemi im nächsten wichtigen Spiel in der Bundesliga fraglich. Brandt fällt aus, hat einen Muskelfaserriss, hat der BVB mitgeteilt. Wahrscheinlich ist der Monat März damit für ihn gelaufen. Auch sehr, sehr bitter für den BVB. Und, habe ich gerade eben noch gelesen, Marco Reus, auch fraglich gegen Schalke, grippaler Infekt, hat Sky berichtet.
Ja, so, dann kannst du dir mal ganz kurz nochmal Moukoko, den hast du jetzt noch nicht
erwähnt. Moukoko,
ja,
stimmt.
Raus. Ja, so, dann hast du für vorne Adeyemi raus, Moukoko raus, Brandt raus, Reus raus.
Und ja, wenn man jetzt
nicht mehr so viel.
Nee, Bino Gittens und Reyna fand ich jetzt gegen Chelsea auch nicht wirklich, wirklich stark. Hat ein paar unglückliche Aktionen, aber auf die wird es jetzt ankommen, ne?
Ja, und mal, ne, der ist ja jetzt auch mit in der Verlosung, wobei der ja auch noch angeschlagen war, glaube ich. So.
Genau, der war auch angeschlagen. Ja. Dann hast du vorne drin Allaire, der natürlich auch noch nicht bei 100% ist. Also es wird, da wird's eng wieder.
So sieht's aus, ja. Also das ist jetzt, also wir haben jetzt wirklich 2 schöne Monate, haben wir uns ja wirklich von Woche zu Woche gefreut, ne? Und man sieht, was in diesem Kader steckt, wenn die mal alle halbwegs fit sind. Und jetzt innerhalb von 6 Tagen, nicht nur, dass sie jetzt ausgeschieden sind, hast du jetzt schon wieder so einen Haufen von Verletzten. Komischerweise auch alles, fast alles wieder Muskelverletzungen. Bis auf die Grippe und den Syndesmosebandriss. Aber sonst alles so Muskelverletzungen. Also, ja, das ist, und das sage ich dir, das wirkt sich auch aus natürlich auf die Mannschaft. Da gehst du natürlich auch gegen Schalke nicht mit breiter Brust rein und musst erstmal dieses unsägliche Ausscheiden verkraften. aus der Champions League, ja, und dann fährst du nach Schalke, Derby, Schalke im Aufwind, und dann musst du mit diesen ganzen Problemen kämpfen. Das ist nicht so schön.
Ja, diese ganzen Probleme sind es, dieses Chelsea-Spiel ist es, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, der BVB ist weiterhin vor allem in der Liga auch in der Hochphase, ne? Also in der Liga 8 Spiele in Folge gewonnen. Aber du hast es gerade schon angesprochen, vor allem in der Offensive wird es ein bisschen eng, und Marco Reus hat nach dem Spiel gegen Leipzig das hier gesagt.
Uns fällt momentan schon schwer, ein bisschen eigene kreative Torschancen zu kreieren, vor allem gegen richtig gute Gegner. Daran können wir schon noch arbeiten, das tun wir auch. Aber wir werden nicht nervös und wir spielen trotzdem weiter. Wir arbeiten, jeder ist für den anderen da, und ich glaube, das zeichnet uns momentan aus.
Ja, das muss jetzt auch, glaube ich, auszeichnen gegen Schalke. Die sind, du hast gesagt, auch im Aufwind. Derby, die sind bis in die Haarspitzen motiviert, sind im Abstiegskampf, und die haben in den letzten 6 Spielen ein einziges Tor kassiert. Also das wird auch eine harte Aufgabe für den BVB.
Ja, also ich habe mich natürlich in Vorbereitung hier auf unseren Talk ein bisschen mit Schalke beschäftigt, was ich sonst ehrlich gesagt, das wird jeder BVB-Fan verstehen, weniger tue. Ja, also irgendwie habe ich Schalke immer noch so im ich weiß nicht, wie es dir, ich glaube, den meisten ist so gegangen, ja, Ende der Rückserie irgendwie 9 Punkte. Ja, da hatten die ja schon einen mega Abstand, aber eigentlich klar, das muss man ja auch sagen, bei allem, was möglich ist so in der Liga, Schalke steigt ab, die hatten ja schon einen Rückstand und da lief ja gar nichts zusammen. Mhm. Nichts, ja. So, und jetzt haben die 6 Spiele in Folge übrigens auch nicht verloren. Das ist ja auch, richtig, schon mal ein Wort, ja, ne, für Tabellen, damals Tabellenletzten. Und dazu kommt, dass ja der Thomas Reis offensichtlich da auch den richtigen Punkt getroffen hat. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, die haben 4-mal, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, 4-mal hintereinander 0-0 gespielt.
Ja. Ja, das war
aber durchaus, ja, aber unfassbar, ne? Das ist, war mir überhaupt nicht bewusst. Aber gegen Köln, ja, in Schalke, zu Hause gegen Wolfsburg und bei Union Berlin. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwelche Eiergegner waren. Ne? So. Und dann haben sie jetzt gegen Stuttgart zu Hause 2-1 gewonnen und jetzt in Bochum 2-0 gewonnen. Ja? In Bochum, die ja so super Heimstadt waren, die auch im Abstiegskampf waren, da wo es echt auch hart auf hart ging. Also das muss man sich mal vorstellen, 6 Spiele, Torverhältnis 4-1, wobei noch ein Eigentor dabei war. Also die haben in 6 Spielen sage und schreibe 3 Tore geschossen, selbst, und nur 1 gekriegt. Also die stehen super. Und jetzt kommen wir natürlich mit dem BVB dahin, oder fällt das, die ganze Offensive fällt da weiter.
Ja, kommst du mit der B-Offensive, ne?
Ja, das ist schon also nicht unbedingt jetzt... Superklasse, ne? Aber was der, also, und nochmal ganz sicher, also es sind ja Daten da über Schalke, ich habe mich da ja wirklich, ich dachte, das gibt's ja nicht. Rückrundentabelle. Erster BVB, 18 Punkte, super, ja. 16-3 Tore. Und siebter ist Schalke mit 10 Punkten.
Ja.
Gleich auf mit Leipzig. Tordifferenz und Punkte gleich auf mit Leipzig. Also, die sind schon wirklich, dabei, ne?
Ja, haben wir auf jeden Fall defensive Stabilität reinbekommen jetzt unter Thomas Reis und dann im Winter nachgelegt, ne? Vor allem auch in der Abwehr der Jens, der da hinten drin spielt, der ist auch ein Guter und das ja.
Wo ist das Ding? Wo ist der Knackpunkt? Beziehungsweise wie ist das zu erklären? Es gibt einen Namen, finde ich.
Mhm.
Den Kobel von Schalke.
Den Ralle?
Fährmann.
Ralle Fährmann.
Nee, ja, seitdem der drin steht, läuft es, ne? Die haben das 6-1, da war ja noch der Schwolow da im Tor.
Mhm.
Und danach hat er den Fährmann gebracht und seitdem haben die das Ding, ne? Also das scheint sich da auch irgendwie sehr, sehr positiv auszuwirken auf die Mannschaft, dass der Kollege Ralf Fährmann da echt offensichtlich einen super Job macht.
Ja, auf jeden Fall.
Er hat nicht jetzt die Qualitäten wie Kobel oder wahrscheinlich nicht mal weiß ich nicht. Also Fährmann ist schon ein guter Keeper, aber er strahlt offensichtlich auch was aus, was der gesamten Abwehr- und Defensivarbeit auch zuteil wird. Also Das ist schon nicht so, dass man da jetzt hinfährt, ja, 17. gegen 2. und fragt, wie hoch man gewinnt. Also die Vorzeichen sind im Moment da ein bisschen negativ, nicht in Form von wir müssen verlieren, aber das ist nicht so ganz klar, wie man sich das vorstellen würde, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Ralf Fährmann ja auch einer, der schon lange bei Schalke ist, der mit den Jungs runtergegangen ist, der auch eine Identifikationsfigur für diesen Verein ist. Und das ist ja, wenn man sich so die Berichterstattung rund um den S04 anschaut, ist vor allem das, was diese Mannschaft jetzt von der Abstiegssaison wohl unterscheiden soll. Also die Fans sind natürlich wie immer voll dabei bei denen. Die identifizieren sich aber auch immer mehr mit der Mannschaft. Und das kann natürlich dann auch in so einem Abstiegskampf Aufwind geben, ne?
Das ja, absolut. Also wenn die, ich meine, gerade, wir wissen es ja vom BVB, wenn die Fans, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ja. Ich meine, klar, Meisterschaft ist das Ding, da kannst du vielleicht irgendwas nicht gewinnen, aber Abstieg, das ist eine ganz andere Nummer. Ne? Ich meine, ich habe zwar nicht oft, aber ich glaube, ich habe auch ein oder zweimal so eine Zeit lang um Abstieg gekämpft, mit Kaiserslautern einmal bis zum letzten Spieltag. Das ist eine andere Nummer, ne? Da hast du einfach alles zu verlieren als Spieler. Alles, ne? Du weißt nicht, wo du nächste Saison spielst. Es ist eine Schande abzusteigen, gerade mit so einem Club. Und wenn du dann natürlich in so einer Phase die Fans auch noch nicht mal hinter dir hast, wenn du die verlierst, das ist natürlich eine Katastrophe, dann kannst du es nicht schaffen. Aber wenn jetzt so ein Aufwärtstrend da ist, ja, und die Fans, ich meine, die haben ja auch jetzt plötzlich Morgenluft gewittert, ja, die werden jetzt auch alles geben, ne? Wobei sie da wieder ein bisschen übertrieben haben, ne? Habe ich heute gerade gelesen.
Ja, ich habe es auch gesehen.
Eine große Razzia gemacht. Die haben ja da, das sind aber ja nicht die Schalker-Fans, sondern leider waren das ja unsere. Ne? Das sind auch keine Fans. Die ja, angebliche BVB-Fans, irgendwelche Hooligans und die Esther, die haben ja vor dem Spiel gegen Union bei Schalke, haben sie ja so einen Bus überfallen und heute waren ja irgendwelche Razzien überall. Also dann wurde ja jetzt ein Alkoholverbot fürs Stadion ausgesprochen,
genau,
wo sich Schalke allerdings gegen verwehrt hat eigentlich, was ich auch eigentlich ganz schlimm finde. Also irgendwann muss man ja mal Konsequenzen ziehen aus diesem Verhalten.
Das stimmt auf jeden Fall. Also ich wollte gerade dir die Frage stellen, das könnte auch eines der emotionalsten Derbys seit langem sein. Also diese Fanrivalität sowieso, die nochmal mehr Feuer bekommen hat durch dieses ja, absurde und wirklich schlimme Verhalten von BVB und Rot-Weiß-Essen-Fans, die ja wohl mehrere ja, Schalker...
Sag das nicht, das sind keine BVB-Fans.
Ja, die sich so ausgeben, sagen wir es so, ja.
Ja, die haben mit BVB nichts zu tun. Also ich finde das ganz, ganz schlimm. Ja. Ich meine, da im Stadion, weißt du, die sollen sich mit tollen Sprüchen und mit Bannern und was nicht und Choreografien, ja, soll man sich auch auf die Schippe nehmen und soll den anderen, ja, nee, beleidigen muss man nicht, so ein bisschen hochnehmen oder so. Alles super, da gibt es
tolle Sachen. Gehört zu einer Rivalität dazu, aber
genau,
und alles
gerade
weitere
BVB, gerade die Fans, was die alles schon an wirklich super geilen Sachen gemacht haben, das sind für mich die Fans. Aber nicht diese Schlägertrupps, ja, die nichts anderes im Kopf haben, als sich zu prügeln. Also das ist eine Sache, die mir schon immer... Gut, ich war
ja Polizist. Ja, auf keinen Fall. Ja, du hast recht.
Ich war ja Polizist, wie du weißt. Deswegen habe ich da auch ein paar Erfahrungen gemacht. Ja, bei Fußballspielen. Ja, das ist für mich, das ist unerträglich. Das ist eine Schande.
Auf jeden Fall. Das ist eine richtige Schande. Natürlich, die schreiben sich BVB drauf, sind aber im Herzen eigentlich eher für die Schlägereien zuständig. Aber lass uns nochmal auf die Frage zurückkommen. Emotionalstes Derby seit langem. Also beide Teams, die kämpfen um richtig viel. Borussia Dortmund um die Tabellenführung. Schalke um den Nichtabstieg. Klammern wir das Chelsea-Spiel aus, sind beide Teams wirklich in Topform. Beide Trainer kennen auch so die Rivalitäten im Ruhrgebiet. Also Edin Terzic, Dortmunder Junge, BVB-Fan von der Tribüne auf der Trainerbank. Reis, langjähriger Bochum-Trainer, daher kennt er das ja eigentlich auch. Und jetzt auf Schalke hat er schon sein erstes Revierderby gegen Bochum ja schon gemacht. Dann sind die Fans wieder dabei auf Schalke. Also alle Fans, die natürlich auch wirklich gut singen und Stimmung machen, das ist schon wirklich Feuer drin. Und das war in den letzten Jahren, glaube ich, nicht so der Fall, oder?
Ja, nicht in der Form, ne? Das ist irgendwie um so viel. Ich meine, das ist ja, also Schalke, der BVB ist ja eigentlich egal, wo du stehst. Ich meine, ich habe es ja auch ein paar Mal erlebt. Ich bin ja für mich selbst unsterblich geworden, weil ich ja mal ein Tor geschossen habe auf Schalke beim Derby, ja. Wir haben zwar trotzdem, glaube ich, 5-2 verloren, aber ich fühle mich bis heute unsterblich, ja, weil es war echt, das kann sich ja keiner vorstellen, wie mich das gefreut hat, dass ich da mal ein Tor geschossen habe. Ja. Egal, das nur am Rande, ja. Das ist ein Derby. Wieder von einer höheren Qualität in der Situation, wie gesagt, weil du richtig sagst, ne, BVB könnte trotz allem natürlich Tabellenführer werden oder zumindest mal wieder oben dran bleiben und die Schalker könnten sich da ein bisschen Luft verschaffen. Also da geht's um richtig was. Aber muss man sagen, die letzten Spiele waren ja eher, sagen wir mal, doch sehr positiv für BVB, ne? BVB hat die letzten 4 Spiele gewonnen.
Mhm.
Schalke hat die letzten 5 Spiele gegen den BVB kein Tor geschossen und der BVB hat diese 4 gewonnenen Spiele mit 12-0 Toren abgeschlossen. Also,
das hört man, da geht als BVB-Fan das Herz auf.
Der Der Trend is our friend.
Ja, ja, der Trend wird aber auch gerne mal in einem Derby dann wieder gebrochen. Ne?
Ja, also, da hast du recht, ja. Ja, was haben wir für Spiele? Du erinnerst dich vor ein paar Jahren, dieses 4-4 da in Dortmund. Oh, oder was,
da war ich auf der Südtribüne. Das,
ja,
ein
Albtraum.
Da habe ich meinen Schalke-Freunden schon Sprachnachrichten gemacht und habe gesagt, wir schießen euch hier heute zweistellig ab. Und hinterher war ich aber ganz leise auf mein Handy.
Ja, also das ist ja das Schöne. Gut, die letzten 4 Spiele oder 5 Spiele waren eben so, aber es hat ja vorher immer wirklich absolut geile Spiele gegeben, wo immer was los war, ne? Und deswegen, und jetzt brennt's richtig auf beiden Seiten. Ne? Ich meine, die Schalker werden natürlich auch, ich weiß gar nicht, ob die sich gefreut haben, dass der BVB ausgeschieden ist gegen Chelsea.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, die jubeln nicht für den BVB, sagen wir es so. Also,
nein, ich meine die Spieler, dass man sagt,
die Spieler.
Wenn sie vielleicht weitergekommen wären, wären sie vielleicht mit entspannter Stimmung gekommen und ein bisschen locker und gut drauf. Jetzt haben sie verloren, jetzt sind sie wieder unter Druck, jetzt müssen sie wieder zeigen, was los ist. Ne? Ja, also man weiß es nicht, das zeigt sich dann auch meistens immer im Spiel. Aber es sind so ganz viele Facetten bei diesem Derby jetzt aktuell bei diesem, was du gesagt hast, was besonders irgendwie brisant ist, weil so viele Dinge gerade in Lauf gekriegt haben. Ne? Die Schalke haben Lauf gekriegt, der BVB ist im Lauf, dann jetzt kommen diese Verletzten dazu. Ja, bei den Schalkern hast du jetzt, wie gesagt, diesen Torwart und all so Geschichten, ja, alles stabilisiert sich irgendwo und alles ist fraglich und die einen haben jetzt verloren, ja, wie wirkt sich das aus? Also so viele Fragezeichen. Das wird eine richtig heiße Nummer,
ja. Kommt das Derby denn für den BVB zur richtigen Zeit vielleicht, wenn jetzt gerade so viele Fragen sind, dass man dann direkt wieder ein Ausrufezeichen in so einem wichtigen Spiel setzen kann?
Ja, also wir haben ja jetzt ausführlich über diese ganze Verletzten-Situation und dieses unglückliche 2-0 gesprochen. Mhm. Also, dass das nicht gerade positiv ist für die Gesamtstimmung, glaube ich, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Ne? Also, jetzt kann der BVB, jetzt können die Jungs beweisen, ich meine, qualitativ sind natürlich auch die auf dem Platz stehen, immer noch eigentlich eine Klasse besser als die Schalker, ne? Sollte man annehmen.
Auf jeden Fall. Also sonst stehst du ja nicht da oben.
Genau. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass jetzt die Mannschaft gefragt ist und diese neue Mentalität, die sich da in den letzten Spielen oder in diesem Jahr herauskristallisiert hat, die gilt es natürlich jetzt unter Beweis zu stellen. Ne? Jetzt kommen natürlich die Jungs in Anführungsstrichen aus der zweiten Reihe, ja, oder die jetzt ran müssen. Die müssen jetzt auch zeigen, dass das jetzt nicht irgendwie mal so eine Phase war, sondern dass da echt was hintersteckt. Ne? Das ist natürlich auch eine Chance für so eine Mannschaft wie den BVB, ne? Das jetzt auch zu zeigen. Ne? Wenn sie wirklich, und das scheint ja so der Fall zu sein, ja, die in dieser wirklich einen unglaublichen Sprung gemacht haben, was Mentalität, Einsatzbereitschaft und so angeht, dann muss es auch möglich sein. Oder dann sollte es möglich sein, ja, oder auch vielleicht auch gerade, es ist dann gefragt, jetzt gerade gegen Schalke so ein Spiel zu machen. Also da, ich weiß nicht, wie genau deine Frage war, also da finde ich es jetzt eher besser ist, dass es so ein geiles Spiel kommt gegen Schalke, so ein Derby, wo du gleich wieder Vollgas geben musst, als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Augsburg spielen müsstest.
Genau, ja. Und du hast halt direkt ein Spiel, wo du natürlich schon vor der Saison hast du geguckt auf dem Kalender, oh, da spielen wir gegen Schalke, das zeichnest du dir rot im Kalender ein. Ja. Natürlich bist du da als Spieler wahrscheinlich ein bisschen mehr motiviert nochmal. Und wenn das jetzt nach so einer 0-2 Niederlage in London kommt, dann willst du natürlich noch ein bisschen mehr beweisen.
Ich muss eben husten.
Alles gut.
Hast du gehört?
Ja. Alles gut.
Husten, der quält mich immer noch.
Oh Mann, ey.
Ja. 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 Ich habe dich nicht verstanden, weil das Telefon war vom was hattest du gerade gesagt?
Nee, ich hab nur gesagt, dass du dir natürlich dieses Spiel eingekreist hast und gesagt hast, jetzt da bin ich richtig motiviert und vor allem jetzt, wenn du so bitter 0-2 gegen Chelsea verlierst. Aber trotzdem bleiben ja weiterhin die Fragen, wie soll es in der Offensive denn klappen? Also gegen Hoffenheim haben sie auch nur ein Tor geschossen, gegen Leipzig ja zum Glück 2. Also vorne drin sehe ich da ein bisschen Probleme, da muss Edin Terzic wahrscheinlich auch ein bisschen kreativer werden, oder?
Jein, also im Grunde ist ja dieser Aufwärtstrend des BVBs in diesem Jahr hängt ja damit zusammen, dass sie eben nicht wie wild immer vorne alle Mann nach vorne gerannt sind und da immer ihr, immer 4 gegen 4 da auf 8 Quadratmeter gespielt haben, ja, ohne Sinn und Verstand, was letztlich nichts gebracht hat, außer meistens einen Einwurf oder sonst irgendwas. Sondern das Spiel ist schon variabler geworden beim BVB. Ne? Also sie haben sich sicherlich darauf versteift, defensiv besser zu stehen. Und auch mal dieses offensichtliche Spiel einfach zu vergessen. Ne? Wenn du merkst, du führst zwar 1-0, aber es läuft nicht mehr so richtig, ja, dass sie dann auch den Laden mal zugemacht haben und so wie so ein 1-0 dann Hoffenheim oder so, ja, so ein Spiel auch mal zu halten. Und jetzt spielst du gegen Schalke, die, wie gesagt, die jetzt auch nicht so viel Tore schießen. Ne? Wie gesagt, in den letzten 6 Spielen 4 Tore und nur 3 selbst geschossen.
Ja.
Also im Grunde musst du jetzt, ja, da musst du dich jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie, musst du jetzt vor Angst erstarren, weil du Angst vor dieser unglaublichen Schalke-Offensive hast, zumal ja auch die Abwehr und auch die defensive Truppe ja steht, da ist ja auch wenig Verletzte dabei, sind ja alle soweit fit, also das, von daher müsste es stehen und es muss ja letztlich darum gehen, möglichst das 0 zu halten und irgendein Tor zu schießen, ja, das reicht, 1-0 reicht ja,
wo
ja,
Ende.
Richtig. Ja? Und das muss das Ziel sein. Ne? Und wie gesagt, Angst musst du vor der Schalke-Offensive nicht haben. Und dass die Jungs, die da jetzt spielen, ja, in der Lage sind, vielleicht mal ein Tor zu schießen, also das Selbstvertrauen, denke ich mal, hat die Truppe so oder so. Ne? Überleg mal Emre Can, was der für ein Ding da reingenudelt hat letzte Woche, da brauchst du noch nicht mal die Stürmer. Das kommt ja auch noch dazu beim BVB, das muss man ja sagen, was ja auch fantastisch ist, dass so viele Spieler die Tore schießen. Ja, das ist ja, ich glaube, wie viel haben sie? 11? Ich habe mal irgendwie eine Zahl gelesen. Wie viele verschiedene Spieler jetzt da Tore geschossen haben.
Also du hast auf jeden Fall nicht mehr so den einen Topscorer genau, wie mit Erling Haaland. Du hast jetzt Julian Brandt mit 8 Toren als besten Torschützen, der auch nicht der Stürmer ist, sondern ein offensiver Mittelfeldspieler.
So sieht's aus. Ja, und du hast natürlich aber auch, guck mal, wenn du so Spiele guckst, Emre Can, ja, schießt, Marius Wolf schießt, wie oft, der schießt auch immer aufs Tor, ja, Guerrero schießt immer aufs Tor, also du hast Schlotti, ja, bei schießt oder Kopfball und so weiter, selbst Süle marschiert nach vorne und schießt mal, ja, also, ja.
Was immer sehr lustig aussieht, finde ich. Also.
Ja, so wie bei mir früher. Ja. ja, also es sind, du hast halt, die Jungs haben viel Selbstvertrauen gekriegt und ich weiß nicht, ob sie jetzt dann die Köpfe zusammenstecken und sagen, oh, jetzt fehlen uns so wichtige Offensivspieler. Nein, weil sie haben alle die Qualität, auch selbst Tore zu schießen. Und nochmal, es reicht eins, wenn du keins kriegst.
Richtig.
Ja, und das muss jetzt eigentlich das Ziel sein.
Und vor allem hast du auch Jungs dabei, die sich auch beweisen wollen wieder, ne? Die auch zeigen wollen, ja, ich gehöre in die erste Elf. Ich bin nicht die B-Offensive, ich will zur A-Offensive gehören. Da denke ich zum Beispiel an Giovanni Reyna, der ja auch getroffen hat nach der Winterpause immer wieder und sich zurückgemeldet hat nach diesem, ja, Diskussion rund um die US-Nationalmannschaft bei der WM, bla bla bla, hat er sich ja toll zurückgemeldet und hat auch getroffen. Also der ist auch immer für ein Tor gut.
Ja, also wie gesagt, wir haben ja so viele Spieler, die Tore schießen können. Also da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Also ich glaube nicht, dass da jetzt ein großer Zauberfußball gespielt wird. Das wäre auch falsch, wenn sie versuchen würden, jetzt da so mit weißt du, so Hackespitze 1, 2, 3 das Ding zu machen. Ne? Das haben sie in den letzten 10 Spielen nicht gemacht. Oder 11 jetzt. Ja? Sondern die müssen das Spiel annehmen und das ist eben der, finde ich, der neue BVB, dass sie mit verschiedenen Situationen gelernt haben, gut umzugehen. Ja, wenn der Gegner mal überraschend stark ist oder was, sich dann auch mal mit der ganzen Truppe zu verteidigen und sich dann auch wieder aus der Situation rauszuarbeiten, ja, oder auch mal mit langen Bällen zu agieren, wenn es im Kombinationsspiel nicht passt, weil der Gegner stark ist. Ich meine, Schalke, wie gesagt, die haben auch wenig Gegentore gekriegt, ne? Genau genommen 1 erst. Ne? Also die stehen schon gut hinten. Also das ist natürlich, wie gesagt, natürlich jetzt ein Problem, dass eben diese, ich sag mal, diese Top-Angreifer spielen, aber du hast völlig recht. Es muss jetzt natürlich für Reyna oder für Malen, wen haben wir denn sonst noch? Da fallen mir schon gar keine
Beino Gittens wahrscheinlich wieder.
Gittens, ja. Das sind ja auch alles Jungs, die können ja auch alle Fußball spielen, so ist es ja nicht. Ne?
Ja,
für die ist es eine Chance,
klar.
Da bin ich voll bei dir. Ja? Und die werden alles dran setzen, das zu nutzen, hoffe ich.
Hoffen wir mal. Ja, lass uns mal einmal noch mal kurz vorm Ende in so die Köpfe versuchen reinzugucken vor den Spielern, weil so ein Derby ist ja nicht immer unbedingt das Spiel, was dann über die spielerische Klasse entschieden wird. Da geht's viel um Einstellung, Mentalität, das große M-Wort mal wieder. Du hast ja auch schon paar Derbys miterlebt, sagen wir es mal so. Vor allem auch auf Schalke. Wie ist das so als BVB-Profi? Du stehst in diesem Bergbauschacht als Kabinengang, wartest darauf, hörst, wie draußen wirklich richtig die Post abgeht. Wo die Schalker dir zeigen wollen, wir holen das Ding hier heute. Was geht dir da durch den Kopf als BVB-Spieler?
Ja, also in diesem Schacht stand ich nicht. Ich bin noch die Rolltreppe runtergefahren.
Ja.
Aber das ist, ich weiß aber auch nicht, ob das noch heute, ob die Spieler das heute noch so irgendwie mitkriegen wie wir früher. Ne? Ich meine, wir waren ja noch relativ normale Jungs, wir waren ja auf der Straße. Du hast ja schon in der Woche vor dem Spiel, ist ja egal, wo du warst, ob du bei Bäcker warst oder getankt hast oder wie auch immer. Du wurdest ja überall angesprochen und du hast das gemerkt, du hast ja dieses Brodeln irgendwie total mitgekriegt, die ganze Woche schon. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, weil die sind ja doch ziemlich abgeschottet. Guck mal, wir haben ja damals trainiert, weißt du, da standen die Fans direkt am Platz. Ja, da bist du nach dem Training runter und dann hast du direkt auf dem Platz hast du Autogramme geschrieben. Die Journalisten standen auch alle da, ja. Und da hast du natürlich mit jedem Fan, den du da face to face vor dir hattest oder mit jedem Journalisten, da hast du diese Anspannung gemerkt. In der Stadt hast du es gemerkt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Aber ich glaube schon, ja, also dass so ein bisschen die Historie da auch bei den Jungs heute da irgendwie, oder denen das zumindest mal mitgeteilt wird, was das eigentlich bedeutet für die Menschen hier, ne, in der Region, für die Fans, für die BVB-Fans und so weiter. Und ja, also ich glaube, dass es denen heute eher zugetragen werden muss, aber dass sie es trotzdem wissen, im Gegensatz zu früher, wo du es halt an jeder Ecke gespürt hast, ja. Also das ist, glaube ich, der große Unterschied, aber im Prinzip kann es nicht sein, dass ein Spieler heute auf dem Platz steht und ich weiß, dass das Derby was ganz Besonderes ist. Also das wird ja auch, ich glaube, im Umfeld der Mannschaft, ja, auch von den alten BVB-Leuten, das ist hier Sebastian Käse oder Aki Watzke oder wer auch immer da rumtritt, da werden die merken, das ist was ganz Besonderes. Ne?
Ja, also wahrscheinlich ist auch der Posteingang bei Instagram richtig voll mit Fans, die sagen, ja, komm, jetzt holst du weg.
Genau, das kenne ich eben nicht, ja, und das kann ich auch nicht beurteilen. Genauso wird es sein, ja, weil vermutlich da hast du völlig recht, das habe ich ganz außer Acht gelassen. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Die kriegen es zwar nicht face-to-face, aber die kriegen es natürlich über diese ganzen Social-Media-Accounts und so weiter, kriegen die es natürlich mit. Da wird das wahrscheinlich genauso sein, wie du sagst. Ja? Die werden da genauso hochgepowert werden, wie wir früher. Ne?
Hoffen wir es mal. Also, am Samstag 18:30 Derby-Time. Borussia Dortmund beim FC Schalke. Was tippst du?
Ja, also wenn ich mir die ganzen Zahlen angucke und unser Gespräch nochmal kurz Revue passieren lasse, gebe ich mich mit einem ganz gemütlichen 1:0-Sieg zufrieden.
Also wieder ein knappes Ding.
Ja, Schalke schießt kein Tor und wir machen gerade mal eins, wird mir reichen, ehrlich gesagt. Ja. Also in der Situation, mir wird es reichen.
Ja, ich glaube auch, dass das so ähnlich wird. Also lange 1-0 und lange 1-0 und dann irgendwie in der 89. irgendwie ein Glücksding, landet zum 2-0 drin und dann ist wirklich auch Schicht im Schacht. Und dann,
also du tippst 2-0.
Ja. Ich sag 2-0 für Borussia Dortmund und den 9. Ligasieg in Folge und hoffentlich, ja, bedeutet das dann auch die Tabellenführung. Mal sehen, was die Bayern machen. Also, Schalke gegen Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr, natürlich auch hier bei Radio 91.2. Könnt ihr das Ganze live hören aus dem Stadion. Vorher gibt's natürlich auch schon die Vorberichte im Radio bei euch. Und bevor wir jetzt das ganze Ding hier abschließen, gibt's noch eine schöne Neuankündigung, Michael. Und zwar ist das so, dass wir vor dem nächsten Kracher, denn das steht ja schon, nach dem Schalke-Spiel steht schon fast direkt das nächste Duell auf richtig hohem Niveau an, und zwar gegen die Bayern. Am 1. April ist das Ganze.
Dazwischen ist noch Köln, ne, glaube ich.
Dazwischen ist noch Köln, ja. Und dann ist Länderspielpause, ja. Und dann spielen wir direkt gegen den gegen die Bayern in München. Und vorher wollen wir gerne ein YouTube-Live-Podcast machen. Das bedeutet, du kommst hier ins Studio, wenn du hoffentlich wieder fit bist.
Wenn ich bis dahin nicht fit bin, dann können wir die ganze Sendung abbrechen.
Nein, das wird schon. Ich bin da ziemlich optimistisch. Und dann wird am 30. März um 18 Uhr soll es einen Live-Podcast geben. Und das Coole daran ist, an alle, die jetzt hier zuhören, ihr könnt uns schon mal Fragen dazu schicken. Was interessiert euch rund um den BVB? Was wollt ihr wissen vor dem Spiel gegen die Bayern? Welche Fragen habt ihr an Michael Schulz und dann wieder Matthias Schärf, der dann an meiner Seite hier steht? Das könnt ihr uns alles fragen. Und zwar könnt ihr das so machen, indem ihr auf die Vorstopper-Seite bei eurem Lokalradio geht, und da gibt's ein kleines Formular, da könnt ihr eure Frage eintragen und euren Namen, und dann werden wir diese Fragen beantworten. Hoffentlich kommen wir dann dazu, dass wir alle Fragen beantworten. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch eine Mail schicken, direkt an vorstopper@radio912.de. Da könnt ihr auch eure Fragen loswerden. Und das Schöne ist ja, bei so YouTube-Live-Geschichten, da hast du auch noch einen Live-Chat. Das heißt, wenn irgendwer mal eine Rückfrage hat zu irgendwas, was du gesagt hast, Michael, dann können die Leute das auch direkt da reinschreiben und dann musst du dazu Stellung beziehen.
Ja, aber nicht so komplizierte Fragen.
Ja.
Liebe User.
Du bist doch auch BVB-Experte und ich glaube, das wird richtig cool. Also,
das wird witzig, klar. Nein, ich freue mich drauf. Also ich hoffe, dass das technisch klappt vor allen Dingen. Ja.
Dafür sorge ich.
Ja, da kannst du ja nichts meistens führen. Ne? Wir haben ja so viel Dramen hier erlebt in letzter Zeit wieder. Ne? Das darfst du auch keinem erzählen eigentlich. Ne? Diese Technik ist schon dramatisch in unserem Land. Aber egal. Ja, dann hoffen wir, dass an dem Tag alles funktioniert. Ja, ich freue mich auch schon. Ja, es waren ja auch wieder, ich habe ja wieder was vorbereitet, aber wir schaffen es wieder nicht. Hier war ja wieder sehr schöne Zuschriften. Ich habe mich sehr gefreut. Viel Lob und aber auch viel wirklich ganz sinnvolles Zeug, ja, also die Jungs und Mädels, die uns schreiben, ich bin echt ein bisschen stolz auf unsere Zuhörerschaft, ja, da ist kein Dissen und sonst was dabei, sondern das sind echt qualitativ hochwertige Beiträge, also ich freue mich jedenfalls auf dieses Live-Ding da, na, und bin mal gespannt, was wir daraus machen können.
Ja, ich auch und ich freue mich auch drauf, also auf dem YouTube-Kanal von Radio 91.2 wird das Ganze stattfinden am 30. März, ab 18 Uhr geht's los, Fragen zuschicken, entweder an vorstopper@radio91.2.de oder über die Seite eures Lokalradios und dann auf der Vorstopper-Seite einfach das Formular ausfüllen und uns eure Fragen zukommen lassen. Michael, ich danke dir und wünsche dir weiterhin noch gute Besserung. Hoffentlich wirst du schnell wieder fit.
Vielen Dank. Und Julian, dir Kompliment. Hast du sehr locker, sehr schön gemacht. Ja.
Danke, danke.
Also, freut mich. Man hat gesehen, ich habe recht gehabt. Du bist doch schon ein Fußballfachmann. Ja, also...
Ich hoffe, dass ich kein schlechtes Omen bin für den BVB.
Das wäre allerdings eine Katastrophe. Das wird auch von unseren User ganz genau beobachtet. Ja, nein, also Kompliment. Hast du gut vertreten, den Mattis. Ne?
Danke, danke. Ja. Das freut mich. Gut, dann wünsche ich dir ein schönes Derby und wir hören uns dann die Tage.
Danke. Oh ja, und den ganzen Fans auch. Ne? Drück die Daumen und dann hören wir uns hoffentlich in guter Stimmung nächste Woche wieder. Dir auch alles Gute. Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende. Danke, bis dann. Ciao.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?